Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Talking Erasmus Plus, dem Podcast der Nationalen Agentur Bildung für Europa im Bundesinstitut für Berufsbildung. Mein Name ist Manfred Kasper und ich spreche hier gleich mit Henriette Kretz. Sie ist 90 Jahre alt und hat als Jüdin die Shoah, eines der schlimmsten Gräuel des letzten Jahrhunderts, überlebt. Wir reden über ihre Geschichte, aber auch über den Wert von Demokratie und Menschlichkeit. Bevor wir gleich starten, möchte ich Heidi Irmer von der NA beim BIP fragen, warum der NA das Thema unseres heutigen Gespräches wichtig ist. Vielleicht können Sie das kurz erläutern.
Ja, sehr gerne, Herr Kasper. Wir haben im Februar unseren neuen Bundestag gewählt. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade auch junge Wählerinnen und Wähler zu hohen Prozentzahlen eine in Teilen rechtsradikale Partei gewählt haben. Wenn wir empfänglich werden für diese Art der Ideologie, verlieren wir aus dem Blick, welchen Wert an sich Demokratie für uns hat. Wir können uns frei bewegen, wir sind vor dem Gesetz alle gleich und wir dürfen unsere Meinung äußern. Das sind Werte, die wir in Europa teilen, die aber nicht, wie wir vielleicht gedacht haben, selbstverständlich sind. Erasmus Plus hat sehr früh konkrete Bildungsangebote entwickelt, die sich mit europäischen Werten beschäftigen. So wird konkret Projektarbeit gefördert, die sich mit Teilhabe am demokratischen Leben oder auch mit Hate Speech und Fake News beschäftigt. Soziale und interkulturelle Kompetenzen können dabei helfen, den eigenen Blick zu öffnen und Horizonte zu erweitern. Wir wünschen uns, dass Erasmus Plus ein Stück weit dazu beiträgt, die Demokratie in Europa zu stärken. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass Henriette Kretz heute Zeit für uns gefunden hat. Denn gerade das Wissen um unsere eigene Geschichte, um die Geschichte Deutschlands, kann verhindern, dass solch ein Gräuel wieder geschieht.
Vielen Dank, Frau Irmer. Hallo Frau Kretz, ich freue mich sehr, dass Sie hier heute bei uns bei Talking Erasmus Plus sind. Im Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch der Tag der Befreiung von der Shoah, die nicht nur Ihren Eltern, sondern quasi Ihrer ganzen Familie das Leben genommen hat. Sie selbst haben die Shoah überlebt. Ich möchte einmal kurz ein paar Fakten zu Ihrem Leben zusammenfassen, bevor wir dann ins Gespräch gehen. Sie sind 1934 in Lemberg, heute Lviv in der Ukraine, geboren, wohnten mit ihren Eltern ab 1935 in Iwaniska, das war eine Kleinstadt im Südosten Polens. Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter Anwältin. 1939 wurde Polen dann von den deutschen Truppen angegriffen. Sie flohen und fanden Unterschlupf bei Verwandten in Lemberg. Dann kam der Angriff von Deutschland auf Russland. Sie mussten wieder fliehen und das Leben als Jüdin und Jude wurde immer schwieriger. Ihre Eltern haben sie zu ihrem eigenen Schutz in dieser Zeit in einem katholischen Waisenhaus untergebracht. Es gab dann ganz dramatische Zeiten. Die Familie wurde verhaftet. Sie war mit 8 Jahren im Gefängnis. Dann kam das Leben im Ghetto, das sehr von Hunger und Kälte geprägt war. Und schließlich gelang ihnen mit Hilfe eines ukrainischen Arztes die Flucht aus dem Ghetto. Und sie konnten sich bei der Familie eines Feuerwehrmanns verstecken. Und dann kam im Juni 1944 die tragische Geschichte, dass ein jüdischer Leidensgefährte die Familie verraten hat. Sie wurden verhaftet und abgeführt. Und dann gab es diese ganz dramatische Szene. Ich habe ihr Buch gelesen, da haben sie das sehr eindringlich beschrieben, wo ihr Vater sagt, dann erschießt uns lieber gleich. Und die Soldaten abgelenkt sind. Ihr Vater ihnen sagt, lauf, Henriette, und sie weggelaufen sind und auch fliehen konnten und ihre Eltern erschossen wurden. Dann gab es eine lange Odyssee, bevor sie überhaupt einen Ort gefunden haben, wo sie wieder Unterschlupf fanden. Das war dann in dem Waisenhaus, das sie ja schon kannten. Man könnte jetzt noch sehr in Details gehen, aber nach dem Kriegsende fanden sie den einzigen Überlebenden ihrer Familie, einen Onkel, wieder und landeten in Antwerpen, wo sie heute noch leben. Sie haben dann Kunstgeschichte und Französisch studiert, wurden Lehrerin und waren von 1956 bis 1969 auch für insgesamt 13 Jahre in Israel. Sie sind verheiratet, haben 2 Söhne, 3 Enkelkinder und auch ein Urenkelkind schon. Und ich möchte Sie jetzt fragen, Frau Kretz, Sie haben immer wieder erzählt und auch in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie eigentlich eine ganz normale Kindheit hatten. Dann kam der Krieg in Ihr Leben, da waren Sie 5 Jahre alt. Gab es einen Punkt, an dem Sie als junger Mensch gespürt haben, dass die Dinge sich für Sie verändern, dass die Situation kippt?
Dem Fakt, dass meine Eltern haben beschlossen zu fliehen nach Lemberg, von den Deutschen. Die Flucht, das war ziemlich erschreckend, weil man hat bombardiert und viele Menschen sind auf die Wege getötet geworden. Also das für mich auch war eine sehr unglaubliche Geschichte. Wieso kann man töten?
Sie mussten ja dann nochmal fliehen, als die deutschen Truppen auch Russland angegriffen hatten. Da wurde die Situation ja immer schlechter für Sie.
Absolut, weil in die Beginn die Kriege, alle waren in Gefahr. Wenn die Deutschen kamen, die meisten Leute in die Gebiete waren unter einer fremden Besatzung, aber die Juden waren deklariert als unerwünschte Mensch auf die Erde. Und da begannen die Maßnahmen gegen die Juden, gleich, dass sie nicht egal waren mit anderen Leuten, gleich, dass sie unerwünschte waren, aber auch mit Karikaturen als Nicht-Menschen gezeigt worden. Auch haben sie alle Rechten, die andere Leute noch hatten, verloren. Man konnte sie töten ohne Problem.
Jetzt muss man dazu sagen, als ihre Eltern erschossen wurden und sie dann quasi komplett auf sich selbst gestellt waren, waren sie 10 Jahre alt. Das muss man ja erstmal schaffen.
Ich war nicht die Einzige, weil so viele Kinder gelassen ohne Eltern, ohne Familie, probieren sich zu retten. Und es war sehr schwer, weil obwohl in alle Länder Europa durch Deutschen besetzt, war ein Teil von dem Volk, die Massen gegen die Juden habe rechtfertigt und sagte eigentlich, wie besser wäre uns ohne Juden. Und obwohl sie probieren, die Deutschen zu bekämpfen, mit der Entfernung der Juden von der Welt, haben sie angenommen und haben sehr offen an die deutschen Juden geliefert. Mhm. Natürlich waren auch Menschen, die haben Juden geholfen. Und für mich, was ich sage immer, sie waren Helden, weil sie haben Juden geholfen mit Gefahr auf ihre eigene Leben und auch auf Leben ihrer Familie. Weil in die westlichen Länder, wenn jemand hat eine Jude geholfen oder versteckt, da konnten gehen in Gefängnis oder in KZ. In östlichen Ländern, das war Todesstrafe. Wenn man hat einen Mensch gefangen genommen, dass er eine Jude hat versteckt oder geholfen, da bezahlt er mit seinem Leben. Oder manchmal auch mit seiner Familie. Und das waren die Menschen, die waren Helden.
Ich habe vor kurzem das Buch Kaltes Krematorium gelesen. Da beschreibt der ungarische Journalist und Schriftsteller Jozsef Debreceni seine Auschwitz-Erinnerungen. Und die Publizistin Caroline Ehmke schreibt im Nachwort, dass Erinnern kein hübsches Accessoire ist, sondern immer Arbeit. Jetzt gehen Sie als Zeitzeugin in Schulen und erzählen von dieser Zeit. Sie sind gerade hier wieder in Deutschland unterwegs. Wann haben Sie das für sich entdeckt, um nochmal auf Debreceni zurückzukommen? Welchen Einfluss hat diese Arbeit auf Sie jetzt, heute?
Die Fakt, dass Sie gehen in die Schule?
Ja.
Bis 40 Jahre nach dem Krieg habe ich gelebt, so wie ich könnte. Das heißt, dass jetzt, wenn man hat einen Krieg oder geschieht ein grausames Event, die Kinder haben eine Therapie. Damals war das nicht. Damals mussten wir uns alleine sich weiterleben und probieren, sich zu die Gesellschaft zu
integrieren.
Integrieren, genau. Und was geschah, dass ich habe auf einmal beginnen zu sprechen, war ein Film. Das war ein amerikanischer Film, Holocaust genannt. Und das war so eine Geschichte, die eigentlich nicht sehr reell war. Auf seine amerikanische Liebe und solche. Und da habe ich gesagt, ich schreibe. Und ich habe geschrieben das Buch für mich. Ich habe geschrieben so, wie es war.
Ganz kurz, wir sprechen von dem Buch Willst du meine Mutter sein, wo Henriette Kretz ihre Kindheit im Schatten der Shoah beschrieben hat.
Ja, dafür habe ich das, aber nicht zum Publizieren. Das war eine Unfall, dass jemand hat gehört, was ich erzähle und fragte, ob ich habe etwas geschrieben. Ich habe gesagt, ja, aber Französisch. Und da half er mir, das Buch zu publizieren.
Aber haben Sie ja nicht nur geschrieben, Sie sind ja dann auch in die Schulen gegangen. Sie haben ja auch Ihre Geschichte erzählt.
Da war auch ein Zufall. Ich war in Polen, war 40 Jahre zurück, begann eine Zusammenkunft, die Menschen, die als Kinder, jüdische Kinder oder Sinti- und Roma-Kinder, haben Holocaust erlebt. Und sie haben sich zusammen einen Verein gemacht, die hieß Kinder von Holocaust. Und ich bin da auch ein Lied geworden, obwohl ich in Belgien schon wohnte. Aber ein Bischof, die war da in Münster, hat eingeladen, die Kinder von Holocaust nach Münster, um da ein bisschen zu sich erholen und zusammen sein. Und dann hat man uns gefragt, ob wir willen gehen in die Schulen. Wir sagten natürlich ja. Und da waren wir erstaunt, wie groß war die Interesse von der Jugend zu der Geschichte, dass man eigentlich in Deutschland man eine Decke habe gemacht. Weil man sprach über das nicht. Und da begannen wir zu sprechen. Und dann 22 Jahre, nicht nur ich, aber viele von den Kindern von Holocaust haben das erzählt, was sie haben erlebt. Drei Bücher, die sind ausgedruckt geworden in Warschau, in die Verein, das heißt Kinder von Holocaust sprechen. Und da kann man sie kriegen, weil sie sind auch auf Deutsch übersetzt, auf Englisch. Das vielleicht ist sehr interessant, weil jede Geschichte ist anders. Aber jede Geschichte ist so wie unmöglich.
Gab es denn, wenn Sie in die Schulen gingen, gab es so besondere Momente für Sie oder Situationen, die Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, es gab verschiedene Mal, wo ich habe gesehen, dass zum Beispiel Kinder weinten. Ich habe gesehen, die neue Neonazis, die saßen in der ersten Reihe in manchen Schulen und schauen so nach oben, interessiert mich nicht. Aber nachdem das ich habe geendet, da waren sie mit der Nase nach unten. Es hat eine Wirkung, speziell auf die Kinder, weil eigentlich was ist damals geschehen? Was geschieht jetzt? Nicht nur mit Juden, was geschieht überall? Die Tötung von Kindern. Und das geschieht, weil man die Kinder lernt, von kleine an zu hassen.
Wenn Sie jetzt sehen, was heute in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern Europas und der Welt passiert, also in Deutschland waren ja gerade Wahlen, da haben die rechten, extrem rechten Parteien jede fünfte Stimme bekommen, der Antisemitismus ist wieder erstarkt und generell hat der Populismus im Moment Hochkonjunktur. Was löst das bei Ihnen aus? Wie gehen Sie damit um?
Ich bin nicht Politiker, Gott sei Dank, aber ich habe meine Idee. Die Menschen, die haben die Krieg erlebt, ob das waren Deutschen oder waren andere Länder, sie haben sie gefunden vor etwas, die sie nicht denken sollen, soll das sein, Zerstörung. und die Länder, die waren angenommen und Deutschland war diejenige, die wollte annehmen. Alle beide waren zerstört. Warschau war flach, aber auch Berlin. Und die Menschen waren tired, fatigued.
Müde.
Ja. Und wollten schon nicht mehr Krieg. Und begannen etwas zu bauen. Europa werde demokratisch am Anfang.
Ist das auch etwas, was Sie der Gesellschaft heute und vor allem den jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Und was müssten wir Ihrer Meinung nach heute anders machen?
Was wollte ich ein bisschen zurückgehen nach dem Krieg in Europa? Es waren Menschen, die wollten nicht mehr Diktaturen, es war eine Demokratie.
Das heißt, wir müssen eigentlich dafür kämpfen, die Demokratie zu stärken, für mehr Menschlichkeit und gegen Hass und Hetze. Kann man das so sagen?
Ja, ich sage, wie kommt ein Diktator zur Macht? Er kommt zur Macht, weil er hetzt, eine gegen die andere. Die sind gekommen hier, wir wollen sie nicht, wir sollten sie wegtreiben, alle. Und das sehen ein Volk als Einheit, das ist doch idiotisch. Das sind Millionen Menschen. Wie viel kennen man wissen, wer er ist? Und das war, dass ein Mensch, die kann gut sprechen und gut sagen zu dem Volk, ich gebe dir alles und du bist ein Paradies. Die Menschen hören. Erstens, weil die Menschen, die kommen nach ihre Länder. Warum kommen sie? Mit einem normalen Kopf sagt man, wieso ein Mensch von einer Stadt, einem Land, wo er ist groß geworden, hat seine Religion, seine Sitten. Warum geht er weg? Das sollte man sich fragen. Manche gehen weg nur, um Ärger zu machen, aber nicht alle.
Also die Fluchtursachen auch viel stärker zu schauen.
Ja, und da muss man die Differenzialitäten machen. Sowieso, wir sind Menschen, die träumen über eine Stadt nur für Deutschen, nur für Ungarischen, nur für Polen. Gibt es nicht mehr.
Ja, aber anders als früher ist es doch heute so, dass viele junge Menschen schon ganz früh sehr viel Auslandserfahrung sammeln. Die gehen über Erasmus Plus oder andere Programme, gehen die in andere Länder, lernen andere Kulturen kennen. Das ist so ein bisschen, das öffnet den Geist. Stimmt Sie das optimistisch?
Natürlich, ja. Natürlich. Das erweitert die Sehen auf die Humanität. Die Länder, die haben eine andere Kultur. Es gibt gute Sachen und schlechte Sachen. Man muss auch nicht die schlechte annehmen, aber gute, ja. Zum Beispiel dem Empfang von Fremden. Was man hat nicht immer in Europa, hat man in die islamische Völker und auch in die osteuropäische Völker. Es gibt viele, das man kann machen. Aber was ist schlecht, dass es gibt noch Menschen, die haben von ihren Eltern oder von ihrer Entourage, Menschen, die sie mit Kontakt haben, dass nur wenn ein Land ist rassistisch von nur einige Blut,
eigenes Blut.
Dann, die können gut leben zusammen, aber nicht andere. Das war Hitlers dumme Gedanke. Jetzt weiß man, dass das Blut ist bei jeder einer rot. Und das DNA ist auch bei den Menschen dasselbe. Und sie nehmen das an, wir wollen sein zwischen uns, nur uns. Das ist unmöglich, weil sie haben es gesagt, die Grenzen sind schon beinahe weg. Wenn die Menschen können fliegen nach Amerika 8 Stunden und jetzt vielleicht 5 oder 4 mit den verschiedenen Flugzeugen und dass wir bleiben leben in so einer Stadt, die ist nur für uns, das geht nicht.
Gerade bei den jungen Leuten ist das vielleicht auch eine Hoffnung, die man haben kann, dass die Welt ein bisschen offener und...
Das ist positiv. Dass sie fahren, dass sie bringen mit sich Erfahrungen, die neu sind. Und dass man kann mit das bauen eine Welt. Das können sie machen.
Sie selbst sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann geflohen, weggegangen, leben heute in Antwerpen. Zwischendurch haben Sie auch mehrere Jahre in Israel als Lehrerin gearbeitet. Was ist für Sie heute Heimat?
Was ist für mich was?
Heimat. Wo sind Sie zu Hause?
Überall. Ich bin zu Hause auf der Erde. Ich bin zu Hause, wo ich will leben. Solange ich respektiere die Gerechte von dem Land, solange ich bin nicht schädlich für dem Land, meiner Meinung nach kann ich leben.
Zwei Länder, die für Sie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, die Ukraine und Israel, sind heute Kriegsschauplätze. Wie ist das für Sie? Was macht das mit Ihnen?
Die Dinge können zu gut gehen, wenn erstens die Menschen begreifen, dass sie haben nur einen Planet. Das ist die Erde. Und weil das ist nur ein Planet, müssen sie verstehen, dass was geschieht in einer Seite des Planet hat für alle das geht sie an.
Betrifft
alle.
Aber ich höre aus unserem Gespräch, dass Sie schon auch noch Hoffnung haben.
Das müssen Sie verstehen, wenn in einer Stadt ist Diktatur oder durch den Klimat die Menschen können nicht leben, haben keine Essen, keine Zukunft, haben keine Möglichkeit, sich äußern. Und sie fliehen, da fliehen sie, wollen sie fliehen immer. Und Europa hat vergessen, dass zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war eine Krise in Europa. Und die Menschen, die von Deutschland, die von Polen, die von anderen Ländern, wo sind sie geflohen? Nach United States, nach Kanada, nach Australien, sind auch Flüchtlinge gewesen. Und da, wenn man das nimmt ein, dass nicht nur Worte sind, nur auch die Menschen, die haben in Regierung, die haben die Macht, müssen das klar feststellen. Selbst wenn das ihnen kostet ihren Platz. Sie müssen das verstehen. Die Erde will keine Zukunft haben, wenn die Kriege weitergehen. Wir haben jetzt Atom. Jetzt, wenn die Iran hat Atom oder andere diktatorische Staaten, glauben Sie, der Diktator will das nicht nützen? Er will ja nützen. Weil er denkt, dass er ist Gott. Dass ihm will gar nichts geschehen. Und dafür sind sie so Fanatiker. Und Fanatismus ist eine sehr gefährliche Sache. Weil die fanatischen Menschen glauben nur, was sie denken. Und nehmen an, mit von kein anderer etwas abwies.
Ganz herzlichen Dank, Henriette Kretz, für dieses sehr beeindruckende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und für die Termine, die Sie jetzt in Schulen haben werden hier in Deutschland, dass Sie lebendige Gespräche mit der jungen Generation haben. Und ich nenne nochmal Ihr Buch, Willst du meine Mutter sein? Eine Kindheit im Schatten der Shoah. Ich habe es selbst gelesen, ich war sehr beeindruckt und sage nochmal Danke, Henriette Kretz.
Und ich danke Ihnen, dass Sie so lange haben Geduld gehabt, mir zu hören. Aber ich denke, dass viele Menschen denken wie ich, probieren etwas zu machen, aber sehr offen haben sie keine Möglichkeit dazu.
Nehmen wir das als Schlusswort jetzt. Vielen Dank. Ich kann verstehen, dass die Kinder und Jugendlichen in den Schulen ganz gebannt sind, wenn sie erzählen.
Ja, aber sehen Sie, sie haben Sie haben eine sehr schwere Zeit. Obwohl Sie alles haben, Material, Sie haben jetzt eine sehr ängstige Zeit.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Enna beim BIP und Erasmus Plus wissen wollen, schauen Sie doch einfach einmal auf die Website www.na-bip.de.